der Podcast von Sportlerinnen für Sportlerinnen. Mission Sport. Gemeinsam für deine Zukunft.
Herzlich willkommen zum Mission Sport Podcast mit Jerry und Thomas. Heute mit einer Kölner Basketball-Legende. Er ist Europameister und laut ChatGPT belgischer Nationalspieler. Das lösen wir gleich noch auf, dass das nicht ganz richtig ist. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich würde ja jetzt gerne auf Belgisch antworten, aber das funktioniert nicht.
Sehr gut. Ja, Stefan, zum Start. Erzähl doch mal, wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Wie ist da die Verbindung entstanden?
Ja, kennengelernt haben wir uns bei den Rheinstars. Ne?
In der Kabine, würde ich
sagen.
In der Kabine,
ja. Thomas hat einen Vortrag gehalten, der, glaube ich, sehr interessant war. Die ganzen Spieler standen da mit großen Augen. Ich hoffe, da ist was draus entstanden. Thomas hat einen Vortrag gehalten über, wie man sich heutzutage als junger Profi oder Profi versichert. Und ja, da waren einige Spieler ganz, ganz baff.
Okay. Und jetzt haben wir ja in der Vita, in der Vorarbeit schon viel über dich gelesen. Jetzt bin mal gespannt, was du heute so erzählst. Wann hat sich das denn bei dir rauskristallisiert, dass Basketball die Nummer 1 war? Wir haben gehört, dass du auch im Fußball ganz gut warst. Dann Mittelrhein-Ostfalen gespielt beim VfB Sinnersdorf.
VfR Sinnersdorf.
Ja. Wann ging es da Richtung Basketball?
Ja, also ich bin, glaube ich, in Deutschland sozialisiert worden, im Sport auch, und habe auf jedes Garagentor gepölt, was da rumstand. Und Fußball war toll für mich halt. Ne? Als ich dann 13, 14 war und schon bei den Herren mitspielen sollte, weil das ging ganz gut, und die dann immer zum Frühstoppen nach dem Spiel sind, das war dann doch nicht so meins. Und dann meine Freunde in der Schule, die haben alle Basketball gespielt, meine Schwester hat Basketball gespielt, und dann haben die mich so mitgenommen, und dann habe ich das relativ schnell gelernt. Bin dann sozusagen auf dem Freiplatz an der Sporthochschule in Köln groß geworden. Jede freie Minute bin ich dann von Pulheim, meine Eltern sind nach Sinnersdorf gezogen, also Sinnersdorf, Pulheim, nach Köln zur Sporthochschule getingelt, um da das ganze Wochenende Basketball zu spielen. Und ja, dann so ging das dann los. Dann hat man mich gefragt, hey, spielst du im Verein? Mhm. Und ich, nee. Und dann bin ich über Leverkusen, die mich dann in die Jugend aufgenommen haben, bin ich dann da über Leverkusen und habe meine Karriere begonnen.
Cool. Und wann war so klar, dass es dann so Richtung professionellen Basketball geht?
Das war mir, war das schon immer klar. Meinen Eltern vielleicht nicht. Die wirklich gesagt haben, bitte nicht jetzt hier durchdrehen. Das sind nur ganz wenige, die es schaffen im Profisport in Deutschland, und Basketball schon gar nicht. Und das wird nicht funktionieren. Und ich war aber relativ stur, schon immer sehr stur. Und ich habe halt so schnell so viel gelernt. Und ich habe, glaube ich, mit 14 oder 15 dann angefangen, dann in Leverkusen zu spielen, und ein Jahr später habe ich dann in der WBV-Auswahl gespielt, kannte mich keiner, und dann habe ich 2 Jahre später habe ich A-Nationalmannschaft gespielt. Also das war dann, wenn man so schnell so lernt, und diese Erfolgserlebnisse, die beflügeln dann einen und ja, drängen einen dazu, noch mehr zu investieren, noch mehr Zeit. Und das war für mich sehr schnell klar, dass ich diese Zeit im Spiel, für mich war es immer ein Spiel, Sport und Spiel, verbringen wollte.
Wir haben ja auch in der Vorbereitung spannende Spitznamen von dir gehört.
Das wird ein schwieriger Podcast.
wie kommt der Name Kirmes denn zustande?
Ja, ich habe es eben gesagt, für mich war es ein Spiel, und ich hatte eine Gruppe von Freunden, die dem Basketball verfallen sind, und früher gab es einen Videoservice mit VHS-Tapes aus Amerika, Pontel Videoservice, und da gab es jeden Monat gab's 2 VHS-Videokassetten, wo man auswählen konnte, eine Profimannschaft und eine College-Mannschaft. Und wir haben nichts anderes getan, als auf diese Videos zu warten, wo dann unsere Idole, es waren dann wirklich Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Dr. J, bei den Profis und dann die besten College-Spieler das gezeigt haben. Wir so, ah, wow. Und wir haben nichts anderes getan, als diese Kassetten zu gucken, sofort auf den Freiplatz und dann versucht, diese Moves nachzumachen, so wie man das Spiel halt lernt. Und für mich war immer klar, dass ich diese Moves auch im richtigen Spiel anwenden wollte und nicht einfach nur für die Show machen, sondern ich wollte wissen, was funktioniert. Ja, und so habe ich das dann eben dann auch mal probiert Und das ging sehr oft sehr gut, manchmal eben auch nicht. Und immer wenn es nicht gut ging, dann sagte der Trainer wahrscheinlich Kirmes oder Mitspieler. Und ja, aber ich glaube, es hat mehr funktioniert, als es nicht funktioniert hat.
Also im Fußball würde man sagen, du warst Brasilianer.
Ja, das wäre schön. Das ist eine schöne Umschreibung. Das würde mir ja jetzt schmeicheln. Aber Kirmes war für mich auch immer so. Ich habe es gar nicht so gern gehört, weil das immer so mitgeschwungen hat, dass ich das Spiel nicht ernst nehme. Das sah vielleicht bei mir nur so aus. Viele sagen, ja, das hat immer so leicht ausgesehen. Ich habe das schon ernst genommen. Mhm. Ne? Und ich weiß, wie viel man investieren muss, um dann am Ende, wenn es wirklich drauf ankommt, das auch leicht aussehen zu lassen. Aber das fiel mir leicht. So, das Investieren in die Sportart, in das, was ich am liebsten mochte, das fiel mir sehr leicht und deswegen konnte ich es vielleicht so auf dem Spielfeld auch umsetzen.
Mega. Jetzt hast du ja in Deutschland, sag ich mal, das Höchste erreicht, was man erreichen kann. Hast erste Liga gespielt, hast für die Nationalmannschaft gespielt, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Jetzt ist ja der größte Traum von den meisten Spielern, du hast eben gesagt, auch mal vielleicht nach Amerika zu schauen, ans College oder in die NBA. Gab es da bei dir Berührungspunkte? Hattest du den Traum immer oder erzähl mal da ein bisschen was zu.
Also es gab zwei Berührungspunkte. Das eine war, als ich in die Oberstufe gekommen bin, in die 10. Klasse und habe dann schon mit der Juniorennationalmannschaft gespielt und dann haben mich sehr viele Colleges angesprochen. Aber ich war zu naiv. Also ich habe dann ja diese College-Spiele gesehen, habe überhaupt nicht registriert, dass die alle 4 Jahre älter sind als ich, also Erwachsene waren. Und ja, hatte dann Angebote von 4 verschiedenen Colleges und sollte dann rüber. Und ich habe mich nicht getraut, muss man echt sagen. Ich habe nicht gedacht, dass ich mit diesen Monstern auf der anderen Seite da spielen kann. Und dann habe ich meinen ersten Profivertrag hier in Köln bekommen, habe meine frühere Frau kennengelernt. Passte dann relativ viel und habe mich dann entschieden, hier in Köln meine Basketballkarriere richtig zu beginnen, nachdem ich in Leverkusen so die ersten Schritte gemacht habe. Und das war der erste Punkt. Viele sagen, ja, bereust du das? Ich bin nie ein Typ, der das bereut. Jetzt so in der Retro-Perspektive hätte man sagen können, ja, das wäre vielleicht schön gewesen. Aber ich hatte, glaube ich, so ein ganz schönes Leben und ganz schöne Karriere. Der nächste Schritt war dann, als ich eben ein Jahr in Köln schon gespielt habe und auch wir in der Europa-Liga gespielt haben, dass ich ein Angebot oder eine Einladung von den Philadelphia 76ers bekommen habe, in dieses Profi-Camp in die NBA zu gehen. Und das war schon, da wollte ich das auch. Aber auch da war ich viel zu naiv. Heutzutage hat man dann, wenn man so eine Einladung bekommt, hat man dann einen Tross von Coaches. Das ist wie so eine Ich-AG. Das muss man sich wirklich vorstellen. Hat man einen Mental Coach, einen Athletic Coach, Ernährungsberater, einen Agenten. Ich wollte wirklich tatsächlich nur spielen. Ich bin dann nach der Europameisterschaft oder nach der, ich weiß gar nicht, was für eine Meisterschaft es war, nach der Nationalmannschaft bin ich direkt nach Hawaii, habe dann da sehr viel trainiert, habe morgens gelaufen, Krafttraining gemacht, abends im College gespielt, um mich dann auf dieses Camp vorzubereiten. Aber in dem Klima und mit dem Essen, was ich gehabt habe, ich habe abgenommen ohne Ende. Und die ersten 2 Tage in dem Camp, die sind an mir vorbeigelaufen.
Keine Power gehabt wahrscheinlich.
Ich hatte überhaupt keine Power. Hab mich dann reingegroovt da so und war dann auch bis zum Ende dabei. Und es hätte sich zwischen mir und einem anderen entschieden, ob ich dann mit in diese Summer League Team gehe. Und da ich jetzt aber schon einen Vertrag in Köln hatte und der andere das unbedingt auch wollte und Köln auch sagte, ich glaube besser, wenn du jetzt kommst, habe ich mich dann entschieden oder ist auch entschieden worden von den Verantwortlichen der 76ers, dass ich im nächsten Jahr nochmal wiederkommen sollte. Bisschen zunehmen. Ich nach Hause gefressen wie ein Schwein, Krafttraining gemacht wie ein Schwein und aber festgestellt, dass das auch nicht ich war. Ich bin kräftig geworden, ich war schwer, aber das war irgendwie...
War nicht der Zocker?
Das war nicht der Kirmes. Ja. Ja. Und dann habe ich dieses Thema dann eben auch ad acta gelegt.
Wie alt warst du da, als du dann drüben warst?
Da war ich, das war, wann war das? 86, 87, da war ich,
Mitte 20.
Ja, Mitte 20, Anfang 20, ja.
Wahnsinn. Und du hast ja erzählt, du bist insgesamt 6-mal deutscher Meister geworden. Mhm. Und auch mit unterschiedlichen Kölner Mannschaften, wenn wir das richtig recherchiert haben. Da gab es ja diverse Umbrüche in der Stadt Köln. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, was so deine Sichtweise auf den Kölner Basketball im Speziellen ist.
Also ich habe ja angefangen in Köln und auch die Spiele zu sehen und Michael Papert und Klaus Sander, mit dem ich sogar noch gespielt habe, das war Saturn Köln. Das ist ja aus dem ASV Köln entstanden und die haben dann auch in der ASV, wo du das auch mal gesehen hast, in der ASV-Halle gespielt. Und ja, das so war für mich das Ziel, da mal zu spielen und das habe ich dann ja auch geschafft. Das war Saturn, das war, glaube ich, sehr erfolgreich. Wir waren zweimal deutscher Meister und dann hat Fritz Waffenschmidt, der Eigentümer von Saturn, Saturn verkauft zur Kaufhof oder Metro AG. Die haben das Sponsoring eingestellt und dann gab es erstmal nichts. Also wir haben das dann so ein bisschen weitergeführt und haben einen neuen Namensgeber gefunden, Galatasaray Köln. Oh. Also Galatasaray hat dann sozusagen die Finanzierung übernommen, aber das hat alles nicht funktioniert. Standen wir dann nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr standen wir dann da und das versprochene Geld wurde kam nicht an, warum auch immer. Also es war für mich als Spieler nicht bestrebenswert reinzuschauen, warum das nicht ankam, aber auch da ranken sich Mythen und sehr viele Geschichten. Ich glaube, das ist auch nochmal, das hätte mal eine Doku sein können, so eine Investigationsgeschichte. Jedenfalls gab es nicht mehr und das Ganze ist dann den Bach runter. Und dann gab es ein paar Jahre lang keinen Basketball. Und dann bin ich nochmal nach Berlin habe dann in Berlin gespielt. Und wunderschöne Zeit in Berlin. Also ich bin halb Kölner, halb Berliner.
Alba war ja eigentlich so Bayern München des Basketballs, oder?
Kann man das so sagen? Ja, das war schon, aber auch eine sehr interessante Geschichte. Alba hat sich da auch aus dem Nichts nach oben gearbeitet mit Alba als Namensgeber. Und die sind 25 Jahre lang Alba, sind immer noch Alba. Ne? Also es ist schon fast 30 Jahre lang in derselben Struktur. Und für mich war Alba immer so eine Blaupause für Köln. Also das ist in der Stadt, in der Großstadt, wo es mehr als 100 Bundesligisten gibt, wo es einen sehr dominierenden, emotionalisierenden Fußballverein gibt, genau wie hier mit dem FC, haben die es geschafft, sich über die Grenzen und über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen zu machen. Und ich denke, wenn das in Berlin funktioniert, habe ich immer gedacht, dann funktioniert es auch hier in Köln. Aber die Zeit in Berlin war sehr schön. Ich habe den Faden ein bisschen verloren, aber das.
Wie viele Jahre hast du in Berlin gespielt?
Knapp, ich glaube, 5 oder 6 Jahre. Von 92 bis 96. Und dann bin ich nach Griechenland, nach Pauk.
Ja. Oh, ja, da habe ich dich ja in der Eingangsszenerie, das haben die Hörer jetzt nicht mitbekommen, schon was zu gefragt, weil ich sehe immer im Internet diese Videos aus den Hallen da mit den Bengalos und genau bei dem Verein hast du gespielt, ne? Bei PAOK Thessaloniki.
Ja, ich glaube, das ist, PAOK ist schon speziell, die Leute in Griechenland sagen, PAOK ist wie Religion. Hinzu kommt, dass in Thessaloniki, was ja auch nicht Athen ist, aber schon auch eine schöne Stadt, direkt am Meer gelegen, noch einen anderen Verein hat oder mehrere Basketballvereine hat, aber einen, wo es richtig heiß hergeht, das ist Aris. Aris Saloniki und PAOK Saloniki, das ist wie jetzt am FC und Mönchengladbach oder FC und Leverkusen. Und die haben alle in derselben Halle trainiert und gespielt. Und das war auch wirklich so, dass die Mannschaften haben sich die Trainingszeiten geteilt. Einmal hat die eine Mannschaft um 19 Uhr oder 19.30 Uhr trainiert und die andere Mannschaft dann danach, also erst um 9:30 Uhr. Und im nächsten Tag war das umgedreht. Das hat aber auch dazu geführt, dass es im Winter bitterkalt war in der Halle. Man glaubt nicht, wie kalt es in Griechenland werden kann in der Winterzeit. Und die Halle war nicht geheizt, weil keine Mannschaft für die andere Mannschaft die Heizkosten zahlen wollte. Also haben beide Mannschaften in der Kälte trainiert. Also Wahnsinn. Wir haben da mit Sweatsuits und also mit Handschuhen saßen wir auf der Bank und Decken und das war unglaublich kalt. Ja, aber hat sich keiner zu durchringen können, dass dann mal die Heizung bezahlt wurde.
Aber dafür hat es bei den Spieltagen dann gebrannt.
Bei den Spielplanen, du musstest wirklich reinlaufen. Also du kamst aus den Katakomben mit so einem Vorhang. Du musstest da durchsprinten, weil du wurdest mit allem befeuert, was da gerade in der Hand von den Zuschauern, von den gegnerischen Zuschauern war. Diese Münzen, die werfen die Münzen, die tun noch mehr weh, wenn die vorher mit dem Feuerzeug angeflammt werden, damit die heiß sind. Also es war Wahnsinn. Also ein Mitspieler von mir ist in den Mittelkreis gesprungen, dann kam dann so ein Riesenböller, der ist direkt neben dem explodiert, die ganze Hose war aufgeschlitzt, es macht man sich kein Bild. Wenn wir, also es waren ja 10 Mannschaften, die dann in Athen gespielt haben. Wenn wir dann ein Auswärtsspiel in Athen hatten, sind wir vom Flughafen mit einem Polizeischuss und Polizeischutz und Bus abgeholt worden. Und sobald wir dann in die Stadt gefahren sind, mussten alle weg von den Fenstern. Also, wir mussten alle nach innen rücken. Nee, natürlich nicht, aber als Vorsichtsmaßnahme. Ja, okay. Ne? Und das, also ich als deutsche Kartoffel.
Ja.
Ich, die Hose war, gemacht, hä? Ja, und ich habe mich wirklich gefreut. Also ich hatte immer gedacht, so Deutschland ist immer sehr gerade und ordentlich und es gibt so viele Regeln und ich glaube, ich werde mich sehr wohlfühlen in Südeuropa. Und das war schon für mich, das war echt anders. Ja. Das war wirklich heavy. Ja. Hat dazu geführt, dass ich nach meiner Zeit in Griechenland mich auch sehr wohl wieder in Deutschland gefühlt habe.
Ja, nimm uns mal mit nach der Zeit in Griechenland. Wo ging es dann nochmal hin?
Ja, dann ging es nach Herten zu den Ruhrdevils. Das war dann die Zeit, wo ich meine Karriere auch ausklingen lassen habe und hatte dann noch eine Anstellung beim Verband als PR-Manager. Ich weiß nicht, ob der Verband genau wusste, was ich machen sollte. Und ich habe mir dann also Aufgabengebiete gesucht, habe dann die Nationalmannschaften medial betreut und dann habe dann versucht, da ein bisschen Werbung für den Verband zu machen. Und habe das dann verbunden mit Vormittagstraining und abends oder vormittags arbeiten beim Verband und abends Training und habe aber in Köln gewohnt. Und die A1 ist sehr schön zu fahren, morgens und abends.
Einiges los, schon damals wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Und nimm uns mal mit, ich hatte es ja gerade eingangs, oder du hast gesagt, 6-mal deutscher Meister und dann sicherlich 93, eins der größten sportlichen Erfolge zum damaligen Zeitpunkt für den deutschen Basketball mit der Goldmedaille oder mit dem Sieg der Europameisterschaft. Was würdest du sagen, war so rückblickend der größte sportliche Erfolg in deiner aktiven Karriere?
Also das ist immer schwer zu sagen, das war besser und schöner, weil man lebt ja immer in dem Augenblick. Meine erste Meisterschaft, wo ich noch in der Jugend gespielt habe mit Leverkusen, war die große Welt für mich, dass wir das geschafft haben. Dann nach Köln und dann 2-mal hintereinander deutscher Meister zu werden, wo ich im entscheidenden Spiel 37 Punkte gemacht habe, das war für mich so, da wusste ich, wo ich hin kann. Das war toll. Du sagtest die Europameisterschaft 93. Das war mehr als nur diese 93, diese Mannschaft. Wir waren 6 Jahre zusammen. Das mit Svetislav Pesic als Trainer, der unnachgiebig, unnachlässig mit so viel Herz und so viel Liebe für jeden einzelnen Spieler die Mannschaft 6 Jahre lang geformt hat und uns erstmal dieses Selbstvertrauen eingetrichtert hat, dass wir nicht eben die Deutschen sind, die immer gegen Jugoslawien oder Spanien oder Griechenland oder gegen Russland, damals noch Russland, verlieren mussten, sondern dass wir tatsächlich da uns beweisen können. Wir haben die Olympia-Qualifikation 92 geschafft, wir waren bei der Olympiade 92 in Barcelona und da wussten wir schon, ja, wir können mit den ganz Großen spielen. Und das gipfelte dann natürlich in einem wahnsinnigen Turnier, wo wir, ich glaube, die ersten beiden Spiele verloren haben. Dann gegen die Türkei in Berlin unbedingt gewinnen mussten, um die nächste Runde zu schaffen. Und wir kommen in die Halle und es sind von 7.000 Zuschauern sind 5.000 Türken.
Auswärtsspiel,
aber das war für uns dann auch, wir waren gestählt. Wir waren wirklich, diese 6 Jahre lang wussten wir, was auf uns zukam und haben dieses Spiel dann eindeutig gewonnen und haben uns dann über Viertelfinale, Halbfinale, Finale in jedem Spiel gesteigert und einen großen nach dem anderen rausgekegelt. Und immer ganz knapp, immer mit letzten Wurf und letzte Sekunde und richtige Entscheidung getroffen. Es sollte wohl so sein. Svetislav Pesic übrigens, der hat von jedem Spieler ein chinesisches Horoskop erstellen lassen. Also Wahnsinn, ne? Also der wusste dann oder wollte wissen, zu welcher Zeit welcher Spieler vielleicht im Biorhythmus oder an welchen Tag er besonders gut, das hat er einfließen lassen in seiner Bewertung, wer denn spielt. Also wir hatten ja auch eine gute Mannschaft, wir hatten bestimmt 10, 12 Spieler, die alle immer auf dem Feld sein konnten. Ja.
Hast du das dann auch in deine spätere Trainertätigkeit mit übernommen? Ist das so ein Hack oder sagst du, ist jetzt nicht mehr zu empfehlen?
Ich glaube, als ich angefangen habe, Trainer zu werden, was ich nie wollte, aber mich haben dann plötzlich alle angeschaut, habe ich versucht, so ein bisschen, ich hatte immer nur gute Trainer, ne? Und alle Einflüsse, die man hat, versucht man dann ja so ein bisschen einbringen zu lassen auf die eigene Art und Weise. Und dann habe ich ein bisschen von Tony De Leo, der mein erster Trainer war, der mich ganz nach vorne gebracht hat, der nie laut geworden ist, sondern der mir so viel Selbstvertrauen gebracht hat, der mich Kirmes hat sein lassen. Über Svetislav Pesic, der mir dann beigebracht hat, dass Basketball eben nicht nur Spiel ist, sondern auch Arbeit. Und trotzdem aber ne, auch noch mich hat spielen lassen. Von diesen beiden Einflüssen habe ich immer versucht, so ein bisschen mich selber als Trainer zu sehen, aber auch festgestellt, das ist dann Spielen. Ne? Man muss dann seinen eigenen Weg finden. Und ich kann, wenn ich eins weiß, dann man kann Svetislav Pesic nicht spielen. Das ist, man kann nicht so sein.
Also nach außen wirkt er ja als ziemlich harter Hund.
Ja, harter Hund, aber er ist die Art und Weise, wie er auf dem Spielfeld kommuniziert, wie er mit den Schiedsrichtern kommuniziert, wie er mit den Spielern kommuniziert. Es gibt keinen Menschen, keinen Trainer, den ich bisher gesehen habe, der das so macht wie Svetislav Pesic. Und er hat auch die Bayern jetzt wieder genommen, nachdem sie in der Euroleague nicht funktioniert haben und hat sie erstmal auf ein ganz anderes, sehr schnell auf ein anderes Stellenwert gehoben. Es gibt nur diesen einen Menschen und alles andere wäre Show. Ja, und ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich das versucht habe, so umzusetzen. Aber ich glaube, man muss sich selber finden als Trainer.
Ja. Ja, cool. Ja, jetzt muss ich natürlich trotzdem nochmal auf die NBA eingehen. Ne? Nach so einer Europameisterschaft, ihr habt die dann gewonnen, ihr wart alle Anfang 20, ist das dann nicht so, dass dann automatisch aus Amerika jeder Spieler Anfragen ohne Ende bekommt, weil die Scouts sitzen doch auch bei der Europameisterschaft oder interessiert die das gar nicht? Sitzen die mehr dann in den Colleges in den USA, weil die sagen, die europäischen Spieler, die haben die Qualität nicht oder die schaffen sowieso nicht?
Ja, zu der Zeit war tatsächlich ein Spieler bei uns, Hansi Gnad, der mit mir auch in Köln gespielt hat, der in Berlin gespielt hat, Nationalmannschaftskapitän war, also wirklich, der auch eine Einladung auch ein paar Jahre vorher aber auch schon von Miami hatte. Es war super, super schwer für europäische Spieler damals den Sprung in Amerika, nach Amerika zu schaffen, weil die ganze Denke, ne? Also die Amerikaner haben den europäischen Basketball damals belächelt, muss man sagen, die jetzt nicht ernst genommen ist, nicht ernst genommen worden. Und es hat sich so entwickelt, dass die Athletik und das Basketball-Knowledge und dieses Aufwachsen mit der Sportart Basketball in Amerika ganz groß war. Aber das Spielverständnis und die Art und Weise, wie junge Spieler hier ausgebildet wurden, in Europa immer, immer besser wurde. Das damalige College-Programm hat verboten, dass College-Spieler mit Profis zusammen trainieren, mit älteren Spielern zusammen trainieren. In Deutschland konnte ich als 14-, 16-Jähriger bereits mit Profis zusammenspielen, habe Herrenmannschaften gespielt. Das heißt, die Entwicklung der Jugendspieler war viel, viel ausgebildeter in Europa als damals in Amerika. Und das ging dann langsam los, dass die ganzen Colleges sich dann erstmal nach Europa orientiert haben, um die besten Spieler dort mit einem College-Programm abzudecken. Aber damals dann auch die ganz guten Spieler gar nicht ins College gegangen sind, weil dort wurde natürlich kein Geld bezahlt. Es gab halt eine Ausbildung, aber hier gab es junge Spieler, die wirklich viel, viel Geld verdienten und eine professionelle Karriere in Europa schon vor Augen hatten, die dann nicht nochmal den Sprung ins College gemacht haben. Und dann der Sprung von Europa nach Amerika in die NBA, da haben viele nicht dran geglaubt. Das ist heute komplett anders. Heute gucken die ganzen NBA-Scouts, die sind auf jedem internationalen Turnier, es gibt die ganzen internationalen Jugendturniere. Dort werden schon Jungs rausgefiltert, die den Sprung in Amerika schaffen. Und wenn man sich die NBA heute anschaut, dann sitzt in jeder Mannschaft 2, 3, 4, 5 Europäer, die dann wirklich gut spielen. Also Jokic, Doncic.
Die letzten 10 Jahre überwiegend europäische Spieler MVP geworden.
Ja, genau. Ja. Also das ist also diese Kombination aus Spielverständnis, Willen und Athletik, die ist bei Europäern angekommen.
Ja. Und wenn man jetzt die Rolle, du hast ja, wie Thomas schon gesagt, du bist ja eigentlich Mr. Köln Basketball, ne? Trainer, Funktionär, Manager, Geschäftsführer. Ist denn Amerika trotzdem für dich dann jetzt weiterhin interessant für die Spieler, die es dann nicht in die NBA schaffen, dass ihr die ausleihen könnt hier nach Deutschland oder wie funktioniert sowas?
Also das ist jetzt, jede Mannschaft hat ein, zwei Spieler, also nicht ein, zwei, sondern also es gibt Regeln. In der Pro B müssen immer 3 deutsche Spieler auf dem Feld sein. Die Pro B hat sich und auch die Pro A in Anführungsstrichen hat sich in als Ausbildungsliga etabliert für junge deutsche Spieler oder junge lokale Spieler, die den Sprung in die erste Liga in Deutschland machen wollen. Und dafür sind diese Ligen super. Es müssen immer drei Deutsche auf dem Feld sein, aber natürlich hat jede Mannschaft auch zwei, drei, in der Pro A sogar 4 bis 5 Ausländer, die dann natürlich, wir haben einen Franzosen, wir haben 3 Amerikaner, wir haben einen Kanadier.
Schweizer gab es noch.
Wir haben auch einen Schweizer. Ne? Das ist keine Frage, dass man sich aus der ganzen Welt die besten Spieler zusammensucht. Und das Potenzial in Amerika ist natürlich unendlich groß, weil auch nur eine begrenzte Anzahl der Spieler, die aus dem College rauskommen, in der NBA Fuß fassen können. Mhm. Die dann natürlich angewiesen sind, sich, wenn sie Basketball als ihre Karriere, als ihre Sportart, als Profi weitermachen wollen, neue Mannschaften suchen, die eben nicht in Amerika, in den USA stattfinden, sondern eben in Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien oder in allen möglichen europäischen Standorten. Ja, und das ist ein großer Pool, und als Sportdirektor oder Manager sucht man sich dann mit dem Trainer zusammen die geeigneten Spieler raus, die dann in die Mannschaft passen. Das gibt jedes Jahr in Las Vegas gibt es eine Sommerliga, die dazu dient, wo sich eben solche Spieler auch präsentieren können als Showcase. Entweder dann die NBA-Mannschaft, die dort spielt, in der Sommerliga schaffen, oder wenn nicht, eben nach Europa gehen.
Habt ihr denn, oder bist du dann auch immer vor Ort und schaust dir dann da an, ob es...
Als wir in der ersten Liga gespielt haben, ja. Jetzt in der zweiten Liga und in der Pro B versuchen wir das Geld zielgerichteter einzusetzen, ja, als dass der Manager nach Amerika fährt und da Spieler sucht. Ja. Also es ist mit so ein großer Markt, jeder Spieler hat einen Agenten. Es gibt Videoportale, die Agenten versorgen einen mit Statistiken, Videos. Es ist aber immer schwierig, einen Spieler nach Highlight Reels zu verpflichten, weil da sieht jeder Spieler aus wie Michael Jordan, sondern die Kombination aus vielen Spielen sehen, Analyse der Daten, der Statistiken. Wir haben einen sehr akribisch arbeitenden Trainerstamm, der die Statistiken dann kombiniert mit den Videobildern. Das ist alles schön und gut, dann aber vor Ort sein, den Spieler sehen, einen in die Augen gucken, ein paar Takte miteinander reden, wissen, wie er bewegt sich auf dem Spielfeld, ist immer noch was anderes. Und ich denke, dass wenn wir hoffentlich bald wieder mal in der ersten Liga hier in Köln spielen, dann wird dann unser Manager, wer immer das auch sein mag, wieder dann auch vor Ort sein müssen und mit den Spielern persönlich sprechen.
Und nimm uns mal mit, du hast es ja gerade gesagt, dass auf die Frage von Jerry, viele Spieler damals dann nicht den Sprung nach Amerika gemacht haben, weil im College wenig Geld bezahlt wurde.
Kein Geld.
Oder kein Geld, genau.
Doch, man hat seit 2 Jahren gibt es tatsächlich diese Regel, komplett gekippt ist, was dazu geführt hat, dass alle jungen Talente, egal aus welchen Nationen, sich einen Riesenvertrag im College haben und die europäischen Ausbildungsstätten ihre Spieler nicht halten können. Aber das wird jetzt auch wieder sich bald drehen. Ja.
Und nimm uns mal mit, du bist ja sehr, sehr früh dann in die erste Mannschaft bei Leverkusen hochgezogen worden, bist dann Profi geworden. Wie war so damals die wirtschaftliche Konstellation? Vergleichbar wie heute, war das eine noch lukrativere Zeit damals im Basketball?
Nein, also ich war einer der ersten, die ersten Generationen, die wirklich ihr Leben bauen konnten mit Basketball. Das habe ich in Köln gemacht. Ich hatte in Leverkusen einen Minijob und dann habe ich im zweiten Jahr doppelt so viel verdient, weil meine Karriere dann auch nach oben ging. Dann, als ich von Leverkusen nach Köln gegangen bin, war das auch nochmal ein deutliches Upgrade in meiner Vertragsebene. Und so habe ich mein Leben halt gebaut. Und das war übrigens immer ein Ziel für mich, auch zurückzukommen nach Köln, wo ich mein Leben mit Basketball bauen durfte, den Jungs die gleiche Perspektive oder Jungs und Mädchen damals die gleiche Perspektive zu bieten, jetzt wie ich damals hatte. Also, und das geht nur über Erstliga-Basketball. Heute muss man so viel einsetzen. Man muss Schule, Freunde, Freizeit, Training, Athletik, Basketball spielen natürlich unter einen Hut bringen, das ist für Jungs und Mädchen heutzutage nicht einfach. Und ich glaube, dass die heute viel, viel mehr investieren müssen, noch als ich damals investieren musste. Obwohl ich glaube, ich war eh immer auf dem Platz. Aber das ist alles zielgerichteter. Das ist alles so, man ist schon viel mehr in so einer Maschine drin, als ich das damals war. Aber das macht keiner. Das macht keiner, so viel Zeit investieren, auch wenn man diese Sportart liebt, wenn man nicht sieht, wo man ankommen kann. Und deswegen versuchen wir hier in Köln den Jungs und Mädchen was zu bieten, um zu zeigen, wo geht die Reise hin. Um dann ihnen zu zeigen, wenn ihr so viel investiert, wenn ihr so viel Engagement, wenn ihr eure Freizeit, eure Familie, eure Freunde so nebenher organisieren könnt und den Einsatz in diese Sportart zeigt, dann könnt ihr hier in Köln oder woanders eben Profi werden.
Hast du denn zu der Zeit jetzt, ich schätze, das waren 90er Jahre, oder? Ungefähr, wo du dann, sag ich mal, am Höhepunkt deiner sportlichen Karriere
warst. Ja, Ende 80er, Anfang 90er. Ja.
War das denn so, dass du dann auch, sag ich mal, das Thema Finanzen für dich so geregelt hast, dass du gesagt hast, ich habe da mit Leuten zusammengearbeitet, oder hat man das selber gemacht als Spieler damals? Ne? Heute sind es ja Spieler, die mit uns zusammenarbeiten, ne? für danach ne? schauen, wie geht's weiter. Das war wahrscheinlich früher ein bisschen anders, oder?
Ja, Finanzen waren für mich nicht, ich habe mich immer gefreut, dass ich Geld oder auch mehr als ich brauchte zu dem Zeitpunkt verdient habe. Aber für mich gab es, ich habe es nie wegen dem Geld gemacht. So. Und ich konnte mit Geld auch schwer umgehen, muss ich auch sagen. Also ich habe viel verdient und habe viel ausgegeben. So wie man das als junger Deutscher oder als junger Athlet eben macht. Nun bin ich dann eben auch so groß geworden und durch meine Eltern und meine Familie, dass ich eben nicht zu viel ausgegeben habe, sondern dass das alles noch so gerade an der Grenze war. Ich hätte mehr sparen können und sollen in meiner besten Zeit, aber ich habe dann auch der Mann meiner Schwester, der zweite Mann meiner Schwester, der war dann finanziell da anders aufgestellt, also nicht aufgestellt, sondern so richtig, der hat mich dann immer so ein bisschen beraten, aber es war nicht so, ich hatte keine drei verschiedene Betreuer, Agenten, ich hatte nur einen Agenten fürs Ausland einmal. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man aufgehoben ist, so wie das die Spieler heutzutage sind.
Kannst du dich denn an deine größte oder schlechteste finanzielle Entscheidung erinnern?
War nur gut. Nein, es ist also, ich habe nie so viel eingesetzt in irgendwas, dass es mich hätte zerstören können, und habe dann auch nie so viel eingesetzt, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Also das hat sich alles in gesunden Bahnen begeben. So, ne? Und ich habe auch nicht so viel verdient. Ne? Das ist schon.
Und wenn man jetzt da wieder nach Amerika schaut, da wird einem ja schwindelig, was die Spieler in der NBA heutzutage verdienen. Das sind ja Multimillionen pro Jahr, die jeder Spieler und auch Durchschnittsspieler meiner Meinung nach bekommen. Wie ist das denn in Europa, sag ich mal, in Deutschland? Wie ist da die Finanzstärke? Sind das Millionenverträge in der ersten Liga für die Basketballspieler? Oder sind die Jungs dann eher darauf angewiesen, auch nach Griechenland, nach Spanien zu gehen, um dann, sage ich mal, da auch die besseren Verträge zu erhalten?
Also
ist Deutschland konkurrenzfähig?
Sowohl als auch. Definitiv ist Deutschland konkurrenzfähig. Definitiv mit natürlich Bayern München und Alba Berlin und den anderen großen Mannschaften, Ludwigsburg, Oldenburg, die jahrelang auf allerhöchstem Niveau arbeiten und die sich ein Portfolio von Partnern zugelegt haben, die wissen, dass Basketball eine Sportart ist, der sich lohnt, sich zu zeigen, dass es für die Partner wichtig ist und positiv sein kann, und dementsprechend gut gearbeitet haben einige Clubs und können mit Fug und Recht behaupten, dass sie mit den allerhöchsten Mannschaften in Europa auch mithalten können. Ich glaube, als guter deutscher Nationalspieler muss man sich keine Sorgen machen. Die Verträge haben da auch eine große Bandbreite. Ich glaube, als junger deutscher Spieler, der nicht weiß, wohin die Reise geht, der wird immer wenig verdienen, aber der kann das versuchen, sich da mit das Leben zu bauen, wie ich es damals versucht habe. Wenn man dann irgendwann angekommen ist, dann kann man damit, glaube ich, ganz, ganz gut umgehen. Es ist kein Fußball, aber es ist definitiv eine professionelle Sportart, in der es sich für junge Spieler lohnt, zu spielen.
Ja, übrigens hier an Jerry, in Vorbereitung auf die Präsentation bei den Rheinstars habe ich mal geschaut, zum Thema Millionenverträge in der NBA. 60% der NBA-Spieler, ist eine Statistik, sind nach der Karriere Sozialhilfeempfänger oder Pleite. Sozialhilfe gibt es ja weniger. Und das ist vielleicht auch ganz spannend. Aber ja,
vielleicht sollten wir mal übersiedeln.
Also in die Gefahr wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Ich war wahnsinnig früher, aber so wahnsinnig wäre ich, glaube ich, nie gewesen, dass, wenn ich einen Millionenvertrag gehabt hätte, dass ich dann damit nichts mehr anfangen konnte.
Wahnsinnig. Und du hast gerade, ich finde, was Spannendes gesagt, dass du jetzt dir nie hast vorstellen können, in den Trainerjob zu kommen, weil komm mal da mal zum Step nach der Karriere. Du hast ja dann eine prägende Rolle für den Kölner Basketball eingenommen, ein Stück weit die Geschicke hier in der Stadt, was den Basketball angeht, in die Hand genommen. Wie kam es so? Du hast ja gesagt, Ende der Karriere gab es dann erstmal einen Job vom Verband. Wie kam dann der Schwenk zu Köln und dem Basketballstandort hier?
Ja, also ich habe ja schon erzählt, dass also ich bin nach Köln zurück, an meine Heimatstadt. Ich bin hier in Köln-Nippes geboren und bin hier aufgewachsen. Mit 11 sind meine Eltern dann nach Sinnersdorf gezogen, was ja auch noch fast Köln ist.
Kennzeichen für alle, die...
Es war immer ein großes Problem für mich. Nein, also ich wollte immer wirklich zurück, um diese Perspektive dann an junge Menschen oder junge Jugendliche weiterzugeben und habe dementsprechend dann in Köln angefangen mit damals noch Herbert Zimmer und Michael Mons zusammen, die dann eine Struktur auf die Beine setzen wollten, um Basketball in Köln wieder salonfähig und in die erste Liga zu bringen. Das habe ich dann in meinem ersten Jahr in der Regionalliga noch als Spieler und Manager und sind dann in die erste Liga aufgestiegen, haben die zweite Liga übersprungen per Wildcard, was in Basketball-Deutschland einen großen Aufschrei gab. Es gab ganz viele Sportpuristen, die sagen, das gehört sich nicht. Man muss eben aufsteigen und dann nochmal aufsteigen und dann ankommen.
Hat Stefan Beck seine Netzwerke spielen lassen, kann man das so sagen? Ja,
natürlich habe ich meine Netzwerke spielen lassen, aber im Endeffekt mussten auch 18 Teams damals dazu stimmen und das Konzept gutheißen, dass die Kölner da brachten. Wir hatten die Lanxess-Arena. Ich hatte meine damaligen Nationalmannschaftskollegen überzeugt, in Köln Fuß zu fassen. Ich habe mit Svetislav Pesic, den vielleicht einer damals schon besten europäischen Trainer, davon überzeugen können, bei uns das zu machen, diesen Club aufzubauen. Und dementsprechend haben wir dann die Wildcard wahrgenommen und haben dann auch wirklich viel Gegenwind gehabt. Ganz, ganz viel Gegenwind. Wir waren immer die reiche Mannschaft. Wir haben nicht viel mehr reingesteckt als andere Mannschaften auch und haben das trotzdem natürlich mit dem Trainer und dem Spielerpotenzial ganz, ganz gut hinbekommen. Im ersten Jahr sind wir Vizemeister geworden, sind gegen Alba Berlin. Das war die alte Mannschaft von mir und von Svetislav Pesic. Im Finale dann haben wir knapp verloren. Und Svetislav Pesic hatte einen Zweijahresvertrag bei uns und dann abends nach dem Finale sagte mir Stefan, ich muss mit dir sprechen. Ich habe ein Angebot von Barcelona. War für mich eigentlich klar, dass so wie er mit mir zusammengearbeitet hat, so dass wir zusammen hier auch in Köln aufgebaut haben, dass es außer Frage war, dass wir dann nicht auf unsere Vertragserfüllung bestehen, sondern na gut, dann gehst du nach Barcelona, was auch für ihn damals ein Riesenschritt war und auch für deutsche Basketballer, Trainer das Nonplusultra, Spanien und Barcelona. Und suchten wir einen neuen Trainer und er sagte, du musst was machen. So, ja. Und bin dann den ganzen Sommer mit der jugoslawischen Nationalmannschaft, wo er Nationaltrainer war, mitgefahren, habe dann da hospitiert und bin eingebunden und sozusagen war Familie für die jugoslawische Nationalmannschaft. Und das war sehr schön, das hat mir super viel geholfen und habe dann eben das versucht in Köln umzusetzen.
Hat er dann, würde ich sagen, sportlich auch ganz gut geklappt, oder?
Ja, nein, so, ne? Also es war das erste Jahr, war okay. Im zweiten Jahr haben wir dann auch den Trainer gewechselt, weil das nicht so gut funktioniert hatte. So, ne? Ich habe dann auch mit vielen, war dann auch Trainer von vielen Jungs, mit denen ich noch selber gespielt habe. Das ist auch nicht so einfach dann halt. Ne? Und ich muss auch sagen, meine Persönlichkeitsstruktur ist vielleicht nicht die beste, um Trainer zu sein. Also ich habe das dann, wie ich anfangs sagte, versucht zu spielen, versucht Svetislav Pesic zu sein, versucht Toni DiLeo zu sein, versucht so einen Mix davon zu machen. Im Endeffekt muss man, glaube ich, authentisch sein als Trainer und seinen eigenen Weg gehen und an das glauben und an nichts anderes, was man hat. Und das habe ich auch gemacht. Aber es ist Profisport und für mich war die Struktur und das, was in Köln passiert, immer wichtiger als die eigene Perspektive als Trainer. Und dann haben wir eben da andere Möglichkeiten gefunden.
Und um vielleicht so die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mitzunehmen, was ihr gerade erzählt, sehr erfolgreiche Zeit dann in Köln.
Ja.
Dann war auf einmal Köln die reiche Mannschaft im Sinne der anderen Gegner. Und ja, wie ist es dazu gekommen, dass dann irgendwann das Geld vielleicht nicht mehr da war?
Auch da gibt es viele Legenden. Nein, also wir sind 2-4, 2-5 und 2-7 Pokalsieger geworden. Wir sind 2-6 sind wir Deutscher Meister geworden. mit Sascha Obradovic als Trainer, Zoran Kukic dabei noch. Das war eine tolle Zeit. Ja, aber 2007 hat sich dann unser damaliger Hauptanteilseigner, der das wirklich maßgeblich angestoßen hat, der seine Kontakte in der Wirtschaft geltend gemacht hat, diese Sache ordentlich zu finanzieren, hat sich zurückgezogen. So will ich es mal jetzt politisch korrekt hier äußern und ich glaube, dann kann man hier auch nicht mehr drüber sprechen. Jedenfalls standen wir von jetzt auf gleich ohne unseren Hauptgeldgeber da, unseren Hauptanteilseigner und Sponsor. Und das ist im Sport immer schwierig. Ja. Und bin dann als Geschäftsführer damals am nächsten Tag, ich habe es aus der Zeitung erfahren, bin dann am nächsten Tag direkt zum Insolvenzgericht, um dann eben da nichts Schlimmeres passieren zu lassen. Und wenn man als Sportclub so in der Öffentlichkeit mit diesem Insolvenzverfahren in Berührung kommt, dann ist es schwer. So, und dann hört man sehr oft, ja, wir wollen nicht gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen. Mhm. Die Partner warten erstmal ab. Wir haben es damals geschafft, noch einen Investor aus Hamburg für uns zu überzeugen. Und das war wirklich spitz auf Knopf. Ich war kurz vor Rückzug bei der Liga, wo er dann sein Go gegeben hat, bin dann in die Kabine, ja, wir können doch spielen. Das war schon sehr emotional, eine emotionale Zeit. Und haben das noch ein paar Jahre dann rüber gerettet. Aber es war nicht auf dem Niveau, wo man das in Köln hätte weitermachen können.
Jetzt hast du uns ja schon mitgenommen, Spieler, Trainer, Funktionär. Das heißt, ich glaube, dir kann keiner was erzählen. Du kennst alle Facetten.
Ja, und auch für Sport1 war ich
Experte. Sport1 als Kommentator auch noch. Genau. Was würdest du denn den Kölner und Kölnerinnen oder auch Leuten aus Nordrhein-Westfalen vielleicht raten? Warum sollen sie denn nach Köln mal wieder kommen in die Halle?
Ja, es ist, ich glaube, sie sollen kommen und das selber sehen. Ich finde, Basketball ist eine tolle Sportart. Für jemanden, der Fußball sehr liebt wie ich oder jede Sportart und auch fast jede Sportart auch immer versucht habe zu machen. Basketball, passiert so viel. Es gibt Offense, Defense, es geht hin und her. Man hat keine Zeit, sich auszuruhen. Ja, man muss nicht nur im Fußball vorne stehen und in der Abwehr oder seine Position. Jeder spielt überall. Man kann nicht länger als 5-6 Minuten am Stück. Wenn man richtig intensiv spielt, geht das nicht länger als 5-6 Minuten. Das ist ähnlich wie Eishockey oder Inline-Hockey. Und es geht kein Spiel 0-0 aus.
Also oder sagst, 1-1. Es geht was ab bei euch.
Ja, also es gibt immer einen Sieger, einen Verlierer. Ich finde, in der heutigen Zeit, wo der Sport so eine emotionale Geschichte schreiben kann, sodass es eben keine Wiederholung, keine 10.000. Wiederholung von meiner Zeit Bonanza oder die Shiloh Ranch dann gab, sondern Sport wird immer wieder neu geschrieben. Ist jedes Jahr, jedes Spiel ist eine neue Geschichte. Es gibt ein emotionales Ende mit einem Sieger, der so da steht und einem Verlierer, der den Kopf in die Hände wirkt. Das ist ja in der heutigen Gesellschaft, finde ich, sehr viel wert. Da kann man mitfiebern. Es ist ein großer, runder Ball, den man gut verfolgen kann. Die Spieler sind direkt, die laufen an einem vorbei. Die Zuschauer sitzen nah am Spielfeld. Die haben keinen Helm, keine Rüstung an. Die kann man nie erkennen. Sind Athleten. Es gibt kein Unentschieden beim Basketball. Wir Basketballer sagen, Unentschieden ist wie die eigene Schwester küssen. Ja, es muss einen Sieger und einen Verlierer geben. Und dementsprechend intensiv und emotional sind diese Spiele und haben eine tolle Stimmung. Und deswegen sollen die Leute aus der ganzen Welt nach Köln kommen und sehen, wie das hier zelebriert wird.
Dann nimm uns vielleicht nochmal mit, weil ich finde das ganz spannend, jetzt mit in Anführungsstrichen dem Niedergang oder dieser großen Niederlage, dass dann das Niveau nicht mehr so gehalten werden konnte im Basketball. Wie hast du die Kraft nochmal aufbringen können, die heutigen Rheinstars wieder dahin zu bringen und auf den Weg zu bringen, auf dem sie heute sind?
Also als es erstmal mal Schluss war und dann die Insolvenz abgewickelt worden ist, gab es ja immer noch einen großen Verein in Köln mit mehreren hundert Mitgliedern und einer großen Jugendarbeit. Ich habe mich so im Hintergrund so ein bisschen bemüht, dass diese Jugendarbeit, die sehr, sehr gut war, wo wir immer wieder Spieler in die Jugendnationalmannschaften gebracht haben, weiter funktioniert. und habe das zum Anlass genommen, dann irgendwann, als die Zeit nach ein paar Jahren wieder da war, mit guten Freunden und mit Leuten, die ich kannte, eine neue Gesellschaft zu gründen und das Thema nochmal anzugehen. Wir haben es ja damals schon mal gemacht. Ich glaube, es war auch jetzt kein Hexenwerk. Wir haben versucht, Leute um uns zu gruppieren, haben dann die Mannschaft in Köln genommen, die am höchstklassigen gespielt hat. Das war damals die zweite Regionalliga. Haben dort die Rechte mehr oder weniger übernommen für die erste Mannschaft, haben gesagt, wir stehen dafür gerade, dass hier Basketball wieder nach oben kommt, wir finanzieren die Spieler, die Trainer und die Jugendarbeit wird vom Verein erledigt mit einem Kooperationsvereinbarung. Wir haben erstmal die beiden größten Basketballclubs genommen, den MTV Köln damals und die Köln 99ers, haben dann eine Spielgemeinschaft draus geformt, später haben wir daraus dann die Rheinstars gemacht. Und so sind wir unseren Weg gegangen, sind dann aufgestiegen aus der zweiten Regionalliga in die erste Regionalliga, aus der ersten Regionalliga dann direkt in die Pro A und sind jetzt so immer auf dem Sprung Pro B, Pro A, um uns dann wieder in die erste Liga zu bringen. Was, glaube ich, sehr gut funktionieren wird, wenn es dann endlich eine Halle in Köln gibt, die den Anforderungen der ersten Liga entsprechen kann.
Und eine Halle habt ihr ja schon mal schön entwickeln dürfen, war ich selber schon vor Ort, wo ja der Campus, die ganze Jugendabteilung, auch die Profis trainieren. Sicherlich schon mal so der erste große Schritt, da den Unterbau nochmal zu professionalisieren. Und jetzt kommt meine Frage. Ich habe lange um den heißen Brei rumgeredet. Du hast gerade schon angesprochen, Halle, ihr spielt aktuell in der Motorworld mit sehr viel Aufwand. Es wird immer auf- und abgebaut vor den Spielen. Wie ist so deine Vision, was die Spielstätte hier in Köln angeht?
Also du hast ja den Campus erwähnt. Mhm. Ich glaube, die Geschichte und die Erfahrungen, die alle, die für Basketball arbeiten in Köln, zeigt, dass es super wichtig ist, eine Heimat zu haben, eine Seele. Die alten Sportarten wie Fußball, Tennis, Hockey, die sind groß geworden, weil sie jeder Verein hat ein Vereinsheim. So, das ist ja das, was es ausmacht. Wir haben eine Heimstätte. Und die neuen Sportarten oder die jungen Sportarten wie Basketball oder auch Volleyball, die damals in Deutschland nicht so professionell aufgestellt waren oder keine, die hatten halt auch keinen Platz. Die mussten dann in verschiedenen Schulturnhallen, jeder musste dem anderen weichen. Der Hausmeister war da. Also ich glaube, man kann eine Sportart nicht oder auch einen Verein nicht entwickeln, wenn er keine Heimat, keine Seele hat. Und wir haben jetzt knapp 900 Mitglieder und wir haben eine Begegnungsstätte. Also wir haben ja nicht von Anfang an diese Begegnungsstätte gehabt, sondern das haben wir jetzt erst in den letzten Jahren etabliert und das hat uns so viel Kraft gegeben. Die Zuschauer strömen jetzt mehr in die Halle als früher. Früher mussten wir für jeden einzelnen Zuschauer auch in der Lanxess Arena unglaublich viel arbeiten. Jetzt die Eltern bringen ihre Kinder mit, die Kinder bringen ihre Eltern mit. Das hat so eine Sogwirkung. Und wir haben halt super Energie da. Wir haben 5 Felder, wir haben vom Feinsten, das ist schon amerikanische NBA-Verhältnisse oder top-europäische Verhältnisse, was wir da bieten können. Ich habe ein Fenster, ein Büro mit Fenster zur Halle, wo ich jeden Tag sitze und sehe die 8, 10, 12-Jährigen, nicht scouten, sondern ich sehe die Energie, die da auf dem Feld stattfindet und die mich dann auch dabei hält, da weiter dafür zu arbeiten. Und das ist eigentlich die größte Basis, die wir geschaffen haben. Deswegen bin ich mir auch gar nicht bangen, was da passieren wird. Der nächste Schritt ist tatsächlich, wie du sagst, ist eben eine Spielstätte zu entwickeln, wo dann eben diese Basis umgeformt werden kann in Spielen auf allerhöchstem Niveau und in professionellem Basketball, so wie er zelebriert und präsentiert werden kann. Diese Perspektive hat uns die Stadt zunächst geboten mit dem Umbau des Radstadions. Wir sind 2024 dann sportlich aufgestiegen, um festzustellen, dass diese Halle jenseits von Ertüchtigung oder von Fertigstellung ist, obwohl es 24 fertig sein sollte. Der neue Termin ist 27. Wir fiebern dem Termin entgegen und hoffen, dass es dann auch 27 ist.
Nicht die zweite Oper in Köln wird.
Nein, das wird's nicht. Aber es ist ambitioniert. Und bis dahin haben wir jetzt die Motorworld als neue Spielstätte gewonnen und müssen natürlich das wie jede Multifunktionsarena ist es eine nackte Halle, ein nacktes nackte Arena, die wir mit Tribünen, Boden, Körben, VIP-Raum, Zuschauer, alles, was drumherum um so ein Spiel eben braucht, müssen wir alles da etablieren, was ein Riesenaufwand ist, was Kosten ist, die auf uns zukommen mit den Tribünen alleine. Wir nehmen das als Brückeninvestition, um dann eben in der ersten Liga eine Situation zu schaffen, in der wir, glaube ich, gesünder nochmal arbeiten können.
Und was wird Stefan Beck heute Jugendlichen raten mit seinem Wissen, die jetzt ja vielleicht auch motiviert durch die Spiele der Rheinstars oder den Weltmeistertitel der deutschen Profi-Basketballer oder Basketballerin werden wollen? Was würdest du den jungen Spielern und Spielerinnen raten?
Ich weiß gar nicht, ob ich ein guter Ratgeber bin, weil ich schon Basketball verstrahlt bin und stur bin und ich glaube, wir schaffen das und ich nicht aufhöre, dafür zu arbeiten. Aber ich würde unabhängig von meiner Situation, würde ich jungen Menschen raten, macht das, was euch Spaß bringt, weil dann ist die Leistung meistens besser oder auch die Energie, die man reinsteckt, ist nicht erzwungen und es fällt einem viel einfacher, für etwas Zeit zu investieren, das einem wirklich Spaß macht, ne, das man liebt. Und wenn diese Liebe da ist, wenn man das sieht, dann muss man früher oder später schauen, wie viel Zeit und wie viel Engagement und wie viel Arbeit muss man zusätzlich zu der Liebe noch in die Sportart stecken. Und wenn man das bewältigen kann, dann stehen einem Tor und Tür offen für eine tolle Profikarriere in der schönsten Sportart, die ich mir vorstellen kann.
Top. Ja, wir kommen schon langsam aufs Ende, Stefan. Ich habe noch so zwei, drei Highlight-Fragen für mich, die ich immer jedem Spieler stelle, egal aus welcher Sportart. Wer war denn so dein bester Mittelfeldspieler, dein bester Mitspieler, den du je hattest?
Mein bester Mitspieler, den ich je hatte, war tatsächlich Brian Borick. Das war in der Zeit, wo wir mit Saturn Köln 86 und 87 Deutscher Meister geworden sind. Er war einer der ersten, die aus der NBA dann eben zu uns gekommen sind. Er spielte meine Position, Aufbau und Shooting Guard. Und er hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Also er hat mich mit Tricks gezeigt, also auch nicklige Tricks, wie ich den Gegenspieler beschäftige. Also jetzt nicht nur mit dem Ball, auch verbal und hier und da mal so ein bisschen. Also es war schon.
Wie war der in der NBA? War der da ein Star?
Nee, die Stars kommen nicht, damals nicht, heute schon. Damals sind da keine Stars gekommen, sondern es war ein Spieler, der Teil der Mannschaft war, der nicht unwichtig war, der Riesentalent war, Riesenkörper hatte und hier in Deutschland, glaube ich, der beste Spieler war. Und der hat mich richtig weitergebracht. Mhm. Der hat mich richtig weitergebracht. Das war mein bester Spieler. Und sonst habe ich viele gute Spieler gehabt. Ja.
Wer ist für dich der beste deutsche Spieler, den wir je hatten? Außer Dirk vielleicht?
In meiner Zeit? Mhm. Also in meiner Zeit, der beste deutsche Spieler war für mich...
Detlef Schrempf war auch deine Zeit?
Detlef Schrempf, mit dem haben wir zusammen die Olympia-Qualifikation gespielt. Aber er hat ja nie in Deutschland gespielt, sondern er hat den College, er hat diesen Weg als in der Highschool, College, MBE. Ja. Das war schon sehr unüblich. Ich habe es ja damals anfangs erzählt. Ja. Aber er hat das geschafft. Definitiv war das natürlich ein Highlight. Aber so die Spieler, mit denen ich permanent zusammengespielt habe, war Henrik Rödel in Berlin und Nationalmannschaft. Mike Jekyll, der All-Time-Leading-Scorer der deutschen Basketballgeschichte, den ich vor kurzem ehren durfte als in der Nacht der Legenden. Und dann Henning Harnisch, Kai Nürnberger, Michael Koch, der jetzt Trainer in Leverkusen ist. Das sind so die besten Spieler, mit denen ich gespielt habe.
Ja, und letzte Frage, dein größter und schönster sportlicher Moment?
Ja, ich habe es, glaube ich, eingangs erwähnt. Es gibt mehrere Momente. Alle,
für einen entscheiden.
Persönlich war für mich Highlight vielleicht das beste Spiel, was ich gemacht habe mit Köln gegen Leverkusen in diesen 37 Punkten, wo es alles für mich wie Zeitlupe war, wo alles klappte. Ich fand Olympiade und Europameisterschaft ist schwer, da einen Unterschied zu machen. Der Korac-Pokal mit Berlin, das war der erste internationale Titel für eine deutsche Mannschaft. Hatte ich nicht so viele Anteile, weil ich verletzt war oder kurz vorher verletzt war und dann erst zurückgekommen bin. Aber das war 10.000 Leute in der Deutschlandhalle in Berlin. Das war auch schön. Aber Europameisterschaft ist das, was alle natürlich auch immer sagen und was auch, glaube ich, richtig ist, dass das alle sagen.
Cool. Letzte Frage von mir. Wo sehen wir die Rheinstars und Stefan Beck in 5 Jahren?
Ja, gute Frage. Nein, ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht fest dran glauben würde, dass wir in 5 Jahren in der ersten Liga wieder spielen und da, glaube ich, auch eine gute Rolle spielen. Ob wir gegen Berlin oder München in den ersten Jahren wieder bestehen, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wir werden alles dafür tun, später auch wieder eine Mannschaft zu sein, die in der BBL als ein Kölner Standort sein wird, der dafür Furore sorgen kann.
Cool. Stefan, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch heute.
Ja.
Und trotz kurzzeitiger belgischer Abbiegung.
Ich fahre wieder zurück nach
Werben jetzt. Hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Jerry auch.
Auf jeden Fall.
Ja, ganz lieben Dank, dass du gekommen bist.
Spaß gemacht.
Viel Erfolg beim Spiel heute Abend.
Ja, danke.